Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, den 2. Februar. Heute mit folgenden Themen.
Es geht konkret so ab, dass die Einheiten der Polizei von irgendwelchen Menschen schwarze Listen übernehmen mit angeblichen Drogendealern, dass sie dann nachts in die Wohnungen einfallen und die Menschen erschießen, oft ohne Vorwarnung, ohne Beweise zu sammeln, ohne sie zu verhaften.
Der Krieg gegen Drogen ist in Wirklichkeit ein Krieg gegen die Armen. Schwerste Menschenrechtsverletzungen auf den Philippinen. Dann der rechtsextreme Einflüsterer von Donald Trump. Einschätzungen zum Phänomen Stephen Bannon. Und ein zerrissenes Land voller Widersprüche. Das Kino Reitschule widmet Kolumbien einen Filmzyklus. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages heute von und mit Michael Spahr.
Auf den ersten Blick scheint es, die Stadtberner Regierung nehme es nicht so ernst mit ihren Wahlversprechen. Das zeigen die heute veröffentlichten Beschlüsse. Der vielbeschworene Schritt auf die liberalen Bürgerlichen zu wird sicher nicht getan, indem die Stadt die Liberalisierung des Sonntagsverkaufs in der unteren Altstadt ablehnt. Sie stellt sich gegen eine entsprechende Gesetzesänderung des bürgerlich dominierten Kantons. Die Begründung, schon jetzt gäbe es Möglichkeiten für Geschäfte in der unteren Altstadt am Sonntag geöffnet zu sein, diese machten aber nur bedingt Gebrauch davon. Ebenfalls einen Dämpfer erhält das Wahlversprechen, die Fortsetzung einer familienfreundlichen Politik. So werden die Gebühren für Mittagessen in Tagesschulen und Ferieninseln erhöht, um einen Franken. Die Begründung hier, schon in den Kindertagesstätten seien die Gebühren erhöht worden, jetzt würden die Gebühren aneinander angeglichen. Über staatlich verordnete Gebühren, gegen die sich Menschen nicht wehren können, enerviert sich der Preisüberwacher in seinem jüngsten Newsletter. Stefan Meyerhans ist der Meinung, es bestehe Handlungsbedarf. Die staatlichen Institutionen hätten einen zu großen Ermessensspielraum bei der Festlegung von Gebühren. Der Preisüberwacher schätzt, dass 50% aller Preise in der Schweiz direkt oder indirekt von der Höhe von staatlichen Gebühren beeinflusst werden, also keine reinen Marktpreise seien. Bei Gebührenerhöhungen können Menschen zwar klagen, in der Regel entscheiden sich die Gerichte jedoch für den Staat, schreibt Meyerhans. Mehr Gebühren könnten nötig werden, wenn die Kassen der Staatshaushalte leerer werden. Das befürchten die Gegner der Unternehmenssteuerreform 3. Nun erhält diese Unternehmenssteuerreform für einmal prominente Unterstützung von einem Altbundesrat. Ex-Innenminister Pascal Couchepin spricht sich im Tagesanzeiger für ein Ja aus. Kurz zuvor hatte sich Ex-Finanzministerin und Dossierkennerin Evelyn Widmer-Schlumpf im Blick äußerst kritisch zur Vorlage geäußert. Nicht zu Wort gemeldet hat sich bisher Ex-Finanzminister Hans-Rudolf Merz. Dieser vertrat vor gut einem Jahrzehnt die Unternehmenssteuerreform 2. Bundesrat Merz behauptete 2008, die Reform koste die Steuerzahlenden bloß 80 Millionen Franken pro Jahr. Später stellte sich heraus, dass die Unternehmenssteuerreform die Bürger und Bürgerinnen mehrere Milliarden kostete. Über die aktuelle Reform wird in 10 Tagen abgestimmt. Laut SRF gibt das Ja-Komitee rund 20 Mal mehr aus als die Nein-Sagenden. Trotzdem soll es bei der Abstimmung knapp werden. Die Abstimmung gewonnen hat Rex Tillerson. Er wurde vom US-amerikanischen Senat gestern als neuer Außenminister bestätigt. Deutlicher als erwartet, nämlich mit 56 der 100 Stimmen, wurde der umstrittene Ex-Ölkonzernmanager gutgeheißen. Der Texaner Rex Tillerson leitete zuvor den Konzern ExxonMobil. ExxonMobil entstand aus den Ölkonzernen des legendären John D. Rockefeller, ist laut Wikipedia der 5. Konzern der Welt. Der US-amerikanische Rohstoffkonzern ist auch in Russland und Aserbaidschan sehr aktiv. Rex Tillerson gilt als ein Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. in die Schlagzeilen geraten ist ExxonMobil vor gut einem Jahr. Die US-Staatsanwalt begann Ermittlungen gegen den Konzern wegen Falschinformationen zum Klimawandel. ExxonMobil soll Anleger und Anlegerinnen vorgegaukelt haben, der Klimawandel sei kein Problem. Außerdem habe der Konzern Studien finanziert, welche die Erderwärmung leugnen. Heute gibt ExxonMobil zu, dass der Klimawandel eine Gefahr ist. Der Konzern gibt auf seiner Webseite vor, er unterstütze Maßnahmen, um den Ausstoß von klimaschädigenden Gasen wie CO2 zu bremsen. Mehr zu den Klimaveränderungen in der US-amerikanischen Regierung gibt es später in dieser Sendung. Zuerst sprechen wir nämlich noch über das Klima hier bzw. unser aktuelles Wetter. Morgen Freitag soll es trüb und nass werden bei maximalen 8 Grad. Übermorgen Samstag wird es ebenfalls regnerisch, zuweilen kann auch Schnee fallen. Das Thermometer zeigt höchstens 7 Grad. Voraussichtlich hält das Regenwetter an, auch an den darauf folgenden Tagen.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Gnadenlos regiert Rodrigo Duterte seit letztem Sommer die Philippinen. Seine Vorstellung von Recht und Ordnung hat seit seinem Amtsantritt monatlich rund 1000 Menschen das Leben gekostet. Rechtsextreme PolitikerInnen auf der ganzen Welt, zuvorderst Donald Trump, bewundern ihn. Vermeintliche Drogendealer lässt Duterte von seinen Sicherheitskräften hinrichten, ohne dass es zu Gerichtsprozessen kommt. Gestern veröffentlichte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International eine traurige Bilanz. Laut ihrer Recherchen sind die Toten nicht irgendwelche gefährlichen Drogenbarone, sondern die Ärmsten der Armen des ostasiatischen Inselstaates. Michael Spahr hat darüber mit Andrea Kahle von Amnesty gesprochen.
Also es ist so, dass Duterte, der Präsident der Philippinische, ja dazu aufgerufen hat, zu diesem Krieg gegen die Drogen, und seine Polizisten und vor allen Dingen diese Spezialeinheit, diese Antidrogeneinheit aufzuräumen und mit den Drogendealern kurzen Prozess zu machen. Und es ist tatsächlich so, dass in den letzten 7 Monaten 7000 Menschen erschossen wurden, also 1000 pro Monat, die Duterte im Amt ist. Es geht konkret so ab, dass die Einheiten der Polizei von irgendwelchen Menschen schwarze Listen übernehmen mit angeblichen Drogendealern, dass sie dann nachts in die Wohnungen einfallen und die Menschen erschießen, oft ohne Vorwarnung, ohne Beweise zu sammeln, ohne sie zu verhaften.
Die Philippinen sind eigentlich ein Rechtsstaat und sind an internationale Gesetze, Menschenrechte gebunden. Die Polizei kann ja nicht einfach zum Profikiller werden.
Leider ist es de facto aber so. Die Polizisten werden von ihren Vorgesetzten bezahlt, pro Treffer sozusagen, also für jeden Drogenhändler, Drogenbesitzer, Drogendealer, den sie unschädlich machen. Das ist also wie ein Zusatzeinkommen für die sonst ja eher schlecht bezahlten Polizisten und Polizistinnen auf den Philippinen. Und wenn sie die Tötung nicht selber vornehmen, dann nehmen sie das Geld und heuern Auftragskiller an, um diese dreckige Arbeit für sie zu erledigen. Also das ist wirklich ein System im System, ein wirklich korruptes System in dem Rechtsstaat, und niemand setzt dem was entgegen. Im Gegenteil, es wird von der obersten Regierung ja sogar dazu aufgerufen, genau so vorzugehen.
Jetzt hat Amnesty International die Opfer unter die Lupe genommen und geschaut, wer sind die Leute, die da getötet wurden und werden. Wer sind diese Leute?
Also was wir eben festgestellt haben, sind das eben oft die Armen der Ärmsten, die es sich nicht leisten können, sich zu verteidigen, die in Siedlungen wohnen, die wir vielleicht hier als Slums bezeichnen würden, die wenig machen können, um ihre Rechte einzufordern. Da wird wirklich ohne Rücksicht auf Verluste vorgegangen, wie gesagt, von Polizisten selbst, von Auftragskillern. Selbst Kinder sind unter den Opfern, Kinder, die eventuell als Drogenboten auch eingesetzt wurden. Es gibt da überhaupt keine Grenzen mehr, keine menschlichen Grenzen, aber auch keine gesetzlichen Grenzen. Und das geht natürlich nicht, denn wie Sie so schon sagten, die Philippinen sind eigentlich ein Rechtsstaat, sind an internationales Recht gebunden, sie sind auch Vertragspartner des Internationalen Strafgerichtshofes. Deshalb fordern wir ja auch einen sofortigen Stopp dieser Praxis.
Duterte wurde eben auch demokratisch gewählt von der Mehrheit. Kann er der Bevölkerung denn auch so etwas wie einen Erfolg in diesem Krieg gegen Drogen vorweisen, damit er auch politisch weiterhin ertragen wird?
Also es ist ja so, dass natürlich Duterte das als absoluten Erfolg verkauft. Er sagt ja, er würde das ja ganz anders interpretieren, jetzt diese Fakten. Er würde ja sagen, seht, wir haben eben 7000 potenzielle Drogenhändler aus dem Verkehr gezogen, die können euren Kindern und euch nicht mehr Schaden zufügen. Aber genauso ist es eben nicht der Fall. Er geht wirklich entgegen aller rechtsstaatlichen Maßnahmen und Normen vor. Und das ist nicht hinnehmbar. Deshalb fordern wir ja auch die philippinischen Behörden jetzt auf, selber für Recht und Ordnung zu sorgen, das Justizdepartement einzuschalten, um auch wirklich eine Untersuchung einzuleiten. Und wenn das nicht passiert, dann müsste man den Internationalen Strafgerichtshof anrufen.
Die wichtigste Schutzmacht für die Philippinen sind die USA, definitiv. Und im Moment sitzt dort ein Präsident, der gefallen hat an jemandem wie Duterte. Gibt es denn andere Möglichkeiten, international Druck auf die Philippinen auszuüben?
Fast nur über den Internationalen Strafgerichtshof und indem auch eben andere Regierungen den Druck auf Duterte erhöhen, mit diesem unkontrollierten Krieg gegen Drogen aufzuhören. Duterte hat vor 2 Tagen schon angekündigt, dass er diesen Krieg in der jetzigen Form stoppen wird. Er hat diese Spezialeinheit, diese Anti-Drogen-Einheit der Polizei aufgelöst und hat gesagt, er wird gegen Korruption in den Reihen der Polizisten vorgehen, aber damit ist es eben nicht getan. Er muss als verantwortlicher Regierungschef dafür sorgen, dass sich auch die Strafvollzugsbehörden, die Polizisten an Recht und Gesetz halten und nicht abseits jeglicher normativer Regeln Menschen umbringen lassen oder selbst umbringen.
Sagt Andrea Kahle von Amnesty International. Den ganzen Report zu den außergerichtlichen Tötungen auf den Philippinen gibt es online unter rabe.ch. Und von einer üblen Regierung werden wir gleich zur nächsten wechseln. Zuerst hören wir aber noch ein Lied, das ist die amerikanisch-mexikanische Singer-Songwriterin Lila Downs mit The Demagogue.
At the edge of the world, where the factories are, there's a burning of hatred that's crossing the lines. There's a blue-eyed devil man, thinks he's king of the world. He's a bully. With his hate, turns man against man, but it's really not a game. And I pray to the ancestors' love to not be fooled by this man's foolish talk. The serpent woke again in different times and places. There's a burning cross leading the mob, people in chains. He's a quack, circus act, creeping from the past. He's the symbol of the monster we no longer want to be. What we used to be. The earth trembles with these names. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet. No respect for woman, no respect for race. No respect for anything that lives the human race. But he cannot buy our soul.
Pero es mi casa. No hay seguro.
Rabe Info.
Kein Tag vergeht ohne neue Schreckensmeldungen aus dem einstigen Vorzeigeland der Demokratie, den Vereinigten Staaten von Amerika. Seit Donald Trump vor gut 2 Wochen die Macht übernommen hat, steht kein Stein mehr auf dem anderen. Mit einem Höllentempo baut er den Staat um. BeobachterInnen sprechen von einem regelrechten Coup. Nicht Donald Trump sei der Drahtzieher dieses Coups, sondern sein Chefberater Stephen Bannon. Stephen Bannon war Trumps wichtigster Wahlkampfmanager. Zuvor war er Chef des rechtsextremen Online-Magazins Breitbart News Network. Wer ist dieser Stephen Bannon und was spricht dafür, dass Bannon so wichtig ist? Das frage ich jetzt Inforedaktor Michael Spahr, der das Phänomen Bannon unter die Lupe genommen hat.
Tja, es gab in den letzten Tagen viele Medienberichte, die aufzeigen, wie wichtig Stephen Bannon in der Regierung von Donald Trump ist. 2, ich nenne sie jetzt mal Trump-Skandale der letzten beiden Wochen gehen direkt auf Bannon zurück. Erstens die Antrittsrede, also diese ultranationalistische Ankündigung mit America First, die wurde maßgeblich von Bannon verfasst. 2, das sogenannte Muslim Ban-Dekret, also der Beschluss, dass Menschen aus 7 muslimisch dominierten Ländern nicht mehr einreisen dürfen. Eigentlich sollten diejenigen, die eine Aufenthaltsbewilligung haben, eine sogenannte Green Card, die sollen weiterhin einreisen dürfen. Doch Bannon wollte auch sie aus den USA verbannen. Die Regierung musste wenigstens in diesem Fall später ein wenig zurückkrebsen. Green Card-Besitzende dürfen weiter einreisen, auch Menschen mit einem Doppelpass. Wichtig ist, Bannon ist ein Stratege, der mit seinen Entscheidungen, was Trump der Öffentlichkeit sagt, genau weiß, wofür er das tut. Mit der Antrittsrede und mit dem Muslim-Ban hat Trump den Eindruck erweckt, er werde seine Wahlversprechen extrem schnell umsetzen. Und das befriedigt im ersten Moment seine Wähler und Wählerinnen. Dass Bannon nun noch Teil des Nationalen Sicherheitsrats wird, zeigt, wie wichtig er für Donald Trump ist.
Über diesen Sicherheitsrat sprechen wir gleich, doch zuerst die Frage, war dieser Muslim-Ban denn wirklich geschickt? Hunderttausende gehen im Moment auf die Straße, der Zorn auf Trump ist groß.
Ja, aber das sind diejenigen, die Trump sowieso hassen. Viele der Leute, die Trump gewählt haben, sind begeistert. Das sind nicht unbedingt die Bilder, die wir im Moment in unseren Medien sehen, wenn wir US-amerikanische Zeitungen lesen. Also ich meine damit nicht irgendwelche rechte Kampfblätter, sondern ganz normale Zeitungen. Dann sehen wir viele positive Reaktionen auf die Dekrete von Trump. Seine Fans finden, er macht genau das, was er versprochen hat. Also er ist eben nicht so ein typischer Establishment-Politiker, der seine Versprechen nicht einhält.
Kommen wir zum Nationalen Sicherheitsrat. Was ist dieser Sicherheitsrat? Warum ist es speziell, dass Bannon jetzt dort Einsitz nimmt?
Ich hole da ein wenig aus. Stephen Bannon wurde in den letzten Tagen oft mit seinem Vorvorgänger unter George W. Bush verglichen, mit Karl Rove. Der damalige Chefberater war nicht im Sicherheitsrat. Deshalb sind viele erstaunt, dass Trump dort nicht die Mächtigen voneinander scheidet, wie das einst eben George W. Bush getan hat. Beim Nationalen Sicherheitsrat geht es nicht darum, wie sich der Präsident öffentlich darstellt, sondern der Rat ist ein wichtiger Entscheidungsträger für außenpolitisches Engagement. Der Sicherheitsrat unter George W. Bush ist dafür ein gutes Beispiel. Dort saßen Leute wie Dick Cheney oder Donald Rumsfeld, also die Architekten des Irakkrieges gegen Saddam Hussein von 2003. Dort sitzen eben nicht die Chefstrategen fürs Alltagsgeschäft, sondern die Militärexperten. Das sind die Leute, die Kriege starten können. Ja, sie könnten zum Beispiel bestimmen, wir drücken jetzt den roten Knopf und starten einen Atomkrieg. Dass dort jetzt der rechtsextreme Stephen Bannon auch noch sitzt, ist ziemlich gefährlich.
Ja, aber wie rechtsextrem ist Stephen Bannon eigentlich? Er hat Breitbart News geleitet, eine Online-Medienplattform, die der rechtsextremen Alt-Right-Bewegung nahesteht.
Öffentlich behauptet Stephen Bannon, er sei weder ein Antisemit, also antijüdisch, noch sei er ein White Supremacist, also jemand, der an die Überlegenheit der weißen Rasse glaubt. Wenn wir Breitbart News anschauen, sieht es schon ein bisschen anders aus. Wenn wir zum Beispiel den Vergleich der Medienlandschaft in den USA mit der Schweiz machen, dann wäre es etwa so. Die SVP-nahe Weltwoche wäre etwa wie Fox News in den USA. Ein Medium, das äußerst rechte Meinungen vertritt und rechte politische Kräfte unterstützt, aber eben auch etablierte, konservative. Breitbart geht da viel weiter. Das wäre dann eher so etwas wie eine Publikation von der PNOS in der Schweiz, also wirklich von den ganz Rechtsextremen, denen sogar die Weltwoche zu links ist. Und Breitbart ist auch eine Publikation, die gerne Verschwörungstheorien portiert, die mit seriöser journalistischer Arbeit nichts mehr zu tun haben. Breitbart macht zum Beispiel gerne Stimmung gegen Angela Merkel und behauptet, in Deutschland herrschten wegen den aufgenommenen Geflüchteten bürgerkriegsähnliche Zustände.
Ja, Stephen Bannon hasst ja die etablierten Medien. Er rät Donald Trump, gegen die Medien zu schießen. Es gibt Aussagen von Bannon, die Oppositionspartei von der Trump-Regierung sei nicht die Demokratische Partei, sondern die Medien. Ist Bannon ein Verrückter?
Das müsste wahrscheinlich ein Psychiater entscheiden. Sicher ist, Stephen Bannon ist ein Mann, der sehr erfolgreich war. Er hat sich bei der Investmentfirma Goldman Sachs und mit schlauen Geschäften eine goldene Nase verdient. Ironischerweise also eigentlich beim Establishment, das von der Trump-Wählerschaft verachtet wird. Er ist ein Stratege, der Trump geholfen hat, gewählt zu werden. Etwas, das vor einem Jahr noch als komplett unmöglich schien. Sicher hat er eine düstere Seite. Er hat sich ja schon scherzhaft selber mit dem Star Wars-Bösewicht Darth Vader verglichen. Er stand wegen häuslicher Gewalt vor Gericht. Der Prozess wurde aber fallen gelassen, weil seine Frau oder seine Ex-Frau nicht im Gericht erschien. Andere Frauen erhoben den Vorwurf, Bannon habe sie sexuell belästigt. Verurteilt wurde Stephen Bannon aber nie.
Gibt es Chancen, Stephen Bannon, den zurzeit wohl mächtigsten Mann der Welt, zu stoppen?
Ja, auch Darth Vader konnte gestoppt werden. Obschon es keine Jedi-Ritter mit Laserschwerten gibt, gibt es sicherlich Möglichkeiten, Bannon zu stoppen oder wenigstens auszubremsen. Die Macht ist zwar im Moment stark. Trump und Bannon verfügen über eine republikanische Parlamentsmehrheit und wahrscheinlich bald auch wieder über eine konservative Mehrheit im obersten Gericht. Doch diese Macht ist nicht homogen. Das heißt, nur wenige mächtige Stimmen müssen kippen und dem entscheidungsfreudigen Duo Trump und Bannon werden die Hände gebunden. Der Putsch, wie er im Moment genannt wird, könnte gestoppt werden, aber wir sehen im Moment viele Leute auf den Straßen, die gegen Trump demonstrieren. Falls Trump und Bannon nun ihre Leute mobilisieren, könnte es sehr schmutzig werden. Im Moment sieht es also alles andere als rosig aus.
Ich bedanke mich für deine Einschätzungen, Michael Spahr. Diese Einschätzungen zu Stephen Bannon gibt es nun auch schriftlich, online und mit Belegen unter rabe.ch.
Rabe Info.
Benannt wurde die Republik im nördlichen Teil von Südamerika nach dem italienischen Seefahrer Christoph Kolumbus. Heute ist Kolumbien mit seinen 49 Millionen Einwohnern nach Brasilien der bevölkerungsreichste Staat Südamerikas. Kolumbien ist aber auch Inbegriff für gescheiterte Friedensverträge, für Korruption, Misswirtschaft, Drogenkartell, Entführungen, politische Morde und Menschenrechtsverletzungen. Der Filmzyklus Kolumbien, welcher seit gestern im Kino der Reitschule läuft, stellt die Vielschichtigkeit dieses Landes ins Zentrum und beleuchtet dessen Geschichte. Dazu gehören auch die brutalen Ereignisse in den 90er Jahren und deren vermeintliche Aufarbeitung. Morgen Abend läuft der Film Impunity von Juan José Lozano und Holman Morris. Ein Bericht von Gisela Feutz.
Desobedeciendo nuestras órdenes, no se vaya a arrepentir porque ya cayó.
Jeder, der sich unseren Befehlen widersetzt, wird keine Zeit mehr haben, dies zu bereuen, weil er bereits tot sein wird.
In den 90er Jahren herrschte in Kolumbien Angst und Terror. Auf der einen Seite standen die Rebellen der FARC, auf der anderen Seite die paramilitärische Armee. Letzterer wurde vorgeworfen, über 40.000 Menschen gefoltert und massakriert zu haben. Die Leichen wurden dabei in Massengräber geworfen, welche über das ganze Land verteilt waren. 10 Jahre später begann dann ein Prozess historischen Ausmaßes. Ein neues Gesetz wurde erlassen, welches besagte, dass Paramilitärs, welche vor Gericht erscheinen und ihre Verbrechen gestehen, mit Strafen von 5 bis 8 Jahren zu rechnen hätten. Danach könnten sie wieder in ihr normales Leben zurückkehren. 32.000 Soldaten legten ihre Waffen nieder, ungefähr 100 davon wurden vor Gericht gestellt.
proceso que va a ser ejemplar para el mundo y va a ser visto en 10 años como el gran modelo de justicia transicional que ha hecho el mundo moderno
para resolver un problema. Der in 10 Jahren als Standard wird als großes Vorzeigemodell dienen, wie gewalttätige Konflikte gelöst werden können.
Im Dokumentarfilm Impunity, was übersetzt so viel wie straflos bedeutet, beleuchtet der kolumbianische Filmemacher Juan José Lozano, der seit 16 Jahren in der Schweiz wohnt, die Ereignisse rund um diesen historischen Prozess. In seiner Dokumentation verfolgt Lozano die Arbeit des kolumbianischen Journalisten Holman Morris, welcher in entlegene Gegenden reist, um mit der dortigen Bevölkerung über die Gräueltaten der Paramilitärs zu sprechen.
Sie haben ihm einfach den Kopf abgeschnitten. Sie haben sie auf der Straße getötet und die Leichen über die Klippen geworfen.
Der Prozess solle Gerechtigkeit herstellen und Kolumbien zu Frieden verhelfen, so die offizielle Version der Regierung. Holland Morris deckte allerdings in seiner TV-Sendung Aktivitäten und Verflechtungen der Paramilitärs auf, deren Netze bis in die höchsten politischen und wirtschaftlichen Staatsetagen reichten.
Ich habe realisiert, dass der wahre Grund für diesen Prozess nicht nur war, die Guerilla zu entmachten. Es gab diverse andere Interessen von Politikern, der Wirtschaft und dem Militär. Viele Leute haben von diesem Krieg profitiert.
Somit wurden bei den Prozessen viele Angeklagte gar nicht verurteilt. Andere wurden mit Samthandschuhen angefasst und kamen mit äußerst milden Strafen davon. Diese Tatsache wiederum löste in der Bevölkerung natürlich heftige Proteste aus.
Wir verdienen diese Farce nicht und es ist nichts anderes als eine Farce. Der ganze Prozess war nur dazu da, die Wahrheit zu vertuschen.
Schonungslos legt Juan José Lozano in seiner Dokumentation Impunity die Doppelmoral und die Mechanismen hinter dem vermeintlichen Jahrhundertprozess offen, welcher vor rund 15 Jahren in Kolumbien über die Bühne ging. Sein 85-minütiger Film aus dem Jahre 2010 ist spannend, verliert sich nicht in Details, sondern ist aufklärend, sachlich und authentisch, womit er zum Highlight für jeden Liebhaber des Dokumentarfilms wird.
Der Film Impunity läuft morgen Abend im Kino der Reitschule im Rahmen des Filmzyklus Kolumbien. Vor dem Film diskutieren Vladimir Meneses von Foro Internacional de Victimas und Carmen Ramirez-Poscan, Vertreterin des indigenen Volkes der Wayuu, über den laufenden Friedensprozess in Kolumbien. Alle Infos zur Filmreihe, welche bis Ende Monat läuft, gibt's auf reitschule.ch/kino.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, den 2. Februar. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Michael Spahr und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci fürs Zuhören. Habt einen guten Rest vom Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.